Meiner Seite. Schön wieder hier oben zu sein und euch alle zu sehen. Schneller als gedacht. Ich bin für jemand anderen eingesprungen. Ich möchte da weitermachen mit Abraham, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Aber zuerst möchte ich noch beten. Vater, ich danke dir, dass du groß bist. Und ich danke dir, dass du dich uns zugewandt hast und dass wir über dich lesen können in der Bibel. Und du hast viele Menschen geprägt und begleitet und von diesen Menschen dürfen wir lernen. Und diese Menschen waren wie wir nicht perfekt. Und gerade deswegen können wir uns ein Beispiel an ihnen nehmen, wie sie mit Versagen umgehen und wie sie wieder zu dir zurückkehren. Ich möchte dich bitten, dass du redest. Ich möchte dich bitten, dass du das sagst, was du sagen möchtest und dass du am Ende alles Menschliche wegnimmst. Mach du dich groß. Und ich möchte dich bitten, dass du die Predigt segnest. Amen. Bevor ich weitergehe mit dem Text, es kommt alles an die Wand. Wenn ich zu schnell klicke oder eine Folie vergesse, könnt ihr einfach reinrufen. Das hilft mir und euch. Zuerst möchte ich noch mal ein wenig das wiederholen, was wir beim letzten Mal in der Geschichte Abrahams entdeckt haben. In der ersten Predigt habe ich zwei Schwerpunkte herausgearbeitet. Abrahams Kompromissbereitschaft und das Gebot Gottes, du sollst ein Segen sein. Diese zwei Aspekte haben sich darin ausgedrückt, dass Abraham Gott nicht gehorchte und nicht gemäß seiner Berufung lebte. Er ließ seinen Vater den Auszug aus Ur durchführen, der dann entschied, Lot mitzunehmen. Des Weiteren verließ er also weder seinen Vater noch seine Verwandtschaft und konnte auch erst dann ins verheißene Land einziehen, als sein Vater starb. In Kanaan angekommen, ließ Gott eine Hungersnot über das Land kommen, Abraham zum Zeichen. Doch Abraham entschied sich nicht dazu, Gott anzurufen, sondern selbst zu handeln. Wieso nun entschied sich Abraham dazu, nach Ägypten zu gehen? Da sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Warum nicht zurück nach Haran? Da waren sie ja vorher schon eine längere Zeit gewesen. Nun einfach deshalb, weil jedes Land, Kanaan eingeschlossen, abhängig vom Regen war. So konnte es ja überhaupt erst zu der Hungersnot kommen. Ägypten jedoch wurde durch den Nil versorgt. Eine anhaltende und sichere Bewässerungsmethode. Und so konnte Abraham zu Beginn seiner Reise sicher sein, in Ägypten auf jeden Fall genug Nahrung für seine Familie und seine Angestellten zu finden. Denn durch seinen Aufenthalt in Haran unter Leitung seines Vaters hatten sie ja viele Seelen dazugewonnen, so steht es im Text. Und diese vielen Menschen mussten essen und trinken. Deshalb also die Entscheidung, nach Ägypten zu fliehen. Auf dem Weg jedoch wurde Abraham etwas klar. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten zu kommen, da sprach er zu Sarai, seinem Weibe: Siehe doch, ich weiß, dass du ein Weib schön von Ansehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, so werden sie sagen, sie ist sein Weib, und sie werden mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, auf dass es mir wohlgehe um deinetwillen und meine Seele am Leben bleibe, deinethalben. Wir haben beim letzten Mal von der Berufung Abrahams gehört: Geh aus deinem Land und aus deines Vaters Haus und aus deiner Verwandtschaft in ein Land, das ich dir zeigen werde. Das hebräische Wort für geh meint hier noch mehr als der reine Imperativ im Deutschen. Lech, lecha bedeutet wörtlich: Geh für dich, geh in deinem Interesse, es lohnt sich. Gott wollte Abraham durch diese Worte klarmachen, dass seine Berufung für ihn ist und nicht gegen ihn. Und vor allem machte Gott dadurch klar, dass es ihm um Abraham und nicht zuerst um sich selbst ging. Abraham sagt jetzt kurz vor der ägyptischen Grenze zu Sarai: Sage doch, du seist meine Schwester, auf dass es mir wohlgehe um deinetwillen und meine Seele am Leben bleibe deinethalben. Zuerst müssen wir festhalten, die Aussage war an sich keine Lüge. Sarai war tatsächlich Abrahams Halbschwester, wie man später noch liest. Diese Ehen waren damals noch möglich. Später bei der Gesetzgebung am Sinai wird Gott dann dieses Verbot einer solchen Ehe aussprechen. Die Aussage von Abraham war also per se keine Lüge, es war aber auch nicht die Wahrheit. Und als solche eine bewusste Täuschung und dann doch Sünde. Dass Abraham dann hier das göttliche Prinzip des für dich oder in deinem Interesse für die Sünde anwendet, ist traurig und tritt Gottes Verheißung mit Füßen. Anstatt dass Abraham die Hilfe in Gott suchte und diese Probleme vor ihn brachte, suchte er Schutz in einer Halbwahrheit. Sarai sollte die Ägypter täuschen, damit Abraham um ihretwillen am Leben bleibe. Ich habe mich dann gefragt, ob diese Praxis von Täuschung so weit weg von mir ist. Und Abraham schien ja wirklich in Lebensgefahr zu schweben, wenn man das so liest. Tendiere ich nicht auch dazu, mich durch Halbwahrheiten bei Arbeitskollegen oder in meiner Bekanntschaft oder unter Glaubensgeschwistern besser zu stellen? Oder wird mir nicht auch zum Beispiel von Versicherungsseite geraten, bei Unfällen stets so zu antworten, dass es für die Versicherung am besten ist? Oder wie ist es beim Veranlagen meiner Lohnsteuer? Lügen müssen wir ja dabei nicht, aber die Wahrheit sagen auch nicht. Bewusste Täuschung ist aber Sünde. Und ich darf nicht naiv sein. Wenn ich täusche, dann darf ich nicht erwarten, für meine Arbeit oder meine Beziehungen von Gott gesegnet zu werden. Jetzt kann man sicher fragen, wieso ich diese Schlussfolgerung ziehe. Das steht ja alles nicht im Text. Das stimmt. Es scheint, als würde der Text das Vorhaben Abrahams unkommentiert so stehen lassen. Doch lesen wir zuerst weiter und warten, was passiert. Und die Fürsten des Pharao sahen sie und priesen sie dem Pharao. Und das Weib, also Sarai, wurde in das Haus des Pharao geholt. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Kleinvieh und Rinder und Esel und Knechte und Mägde und Eselinnen und Kamele. Und Jahwe schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen, des Weibes Abrahams. Zuerst sieht es so gut aus, als sei es genauso gekommen, wie Abraham es geahnt hatte. Sarai wurde gescoutet, so nennt man das, wenn Model-Scouts durch die Städte gehen und suchen sich die schönsten Frauen aus für die Modekataloge, und wird dann an den Hof des Pharao gebracht. Bei Esther, also dass Sarai dann in einen großen Harem gebracht wird, wo sie eine unter vielen ist, aber wir sehen später, dass das nicht so ist. Zunächst aber wurde Abraham für die Schönheit seiner Schwester entlohnt und für die Ehre, sie am Hof des Pharao zu haben. Abraham wurde nicht nur vermeintlich sein Leben gelassen um Sarais Willen, sondern er wurde auch noch zu einem reichen Mann um ihretwillen. Segen, Segen, Segen. Aber lasst uns weiterlesen, ehe wir voreilige Schlüsse ziehen, denn Gott greift ein und schlug den Pharao mit Plagen, ihn und sein ganzes Haus. Warum steht das hier? Nun, Gott hatte zu Abraham gesagt, sei ein Segen. Das haben wir ja in der letzten Predigt von mir sehr ausdrücklich gesehen. Und genau das Gegenteil war hier der Fall. Abraham brachte den Fluch und den Zorn Gottes über das Haus des Pharao, um Sarais Willen, des Weibes Abrahams. Hier zeigt uns die Bibel wieder den Blickwinkel von Gott. Es geht tatsächlich um diese Täuschung. Sarai war Abrahams Frau und nicht nur seine Schwester. Aber dann habe ich mich gefragt, das ist doch irgendwie ungerecht. Warum schlägt Gott denn nicht Abraham und Sarai mit Plagen? Weil die beiden sind ja diejenigen, die hier diesen Plot sich ausgedacht haben und versucht haben, den Pharao zu täuschen. Nun, es ist eben so, dass dadurch deutlich wurde, dass der Fluch genau zwei Personen eben nicht getroffen hat. Und der Umkehrschluss war, dass diese beiden Personen unter irgendeiner Art übernatürlichen Schutzes stehen mussten. Und genau diesen Schluss zieht dann auch der Pharao. Als ihm klar wird, was hier vor sich geht, lässt er Abraham rufen. Was hast du mir da getan? Warum hast du mir nicht kundgetan, dass sie dein Weib ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zum Weibe nahm? Und nun siehe, da ist dein Weib, nimm sie und geh hin. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer, und sie geleiteten ihn und sein Weib und alles, was er hatte. Abraham nahm hier billigend in Kauf, dass der Pharao seine Frau zu seiner Frau machte. Das war das Opfer, das er bereit war einzugehen, um seine Haut zu retten. Doch sehen wir noch die Verkettung der Ereignisse? Der Ungehorsam gegenüber seiner Berufung brachte Abraham nach Haran. Die Gruppe um ihn herum, sein Haus, wuchs. Nach Taras Tod ging die Reise dann weiter, doch mit Lot, seinem Verwandten, im Gepäck. Um auf diesen Missstand hinzuweisen, setzt Gott mit einer Hungersnot, die Fluch über das ganze Land bringt, ein Zeichen. Doch Abraham sieht sich zu vernunftgeleitetem Handeln gezwungen und flieht nach Ägypten. In Angst davor, der Pharao könnte ihn töten, um die wunderschöne Sarai zu heiraten, verleitet er Sarah zur Täuschung. Getäuscht nimmt der Pharao Sarah zur Frau. Dies hatte wieder Gottes fluchendes Eingreifen zur Folge. Und wieder trifft es Abrahams Umfeld. Und sehen wir, was es dann für den Pharao bedeutet, Ehebruch begangen zu haben? Wir haben eben in dem Text gesehen, das war eine Schande für ihn. Er ist entsetzt, dass Abraham ihn so sehr getäuscht hat. Das macht im Nachhinein klar, dass diese ganze Täuschungsaktion völlig unnötig gewesen war. Denn der Pharao wäre nie so weit gegangen. Die hohe Moral des Pharao war im Nachhinein eine Schande für Abraham und zeigte ihm seinen eigenen Abgrund. Ich kenne das auch aus meinem Leben. Mir geht das oft so, wenn ich Menschen begegne, die jetzt nicht von sich behaupten, eine lebendige Beziehung mit Gott zu haben und für die das Opfer Jesu am Kreuz keine Relevanz hat, dass ich mich oft schäme, weil ich merke, wie weit ich von Gottes Idealen entfernt bin. Diese Menschen haben oft so eine hohe Moral, dass ich davon oft peinlich berührt bin. Genauso empfand es der Pharao als eine unverschämte Unterstellung, er müsse betrogen werden, um keinen Ehebruch zu begehen. Den Ehebruch nicht zu begehen, war für ihn selbstverständlich. Und wie als Zeichen der Schande darf Abraham alles Hab und Gut, was er in Ägypten geschenkt bekam, behalten. Als Erinnerung für sein erbärmliches Unterfangen. Und Abraham zog herauf aus Ägypten, er und sein Weib und alles, was er hatte, und Lot mit ihm, nach dem Süden. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und er ging auf seinen Zügen vom Süden bis Bethel, bis zu dem Orte, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altars, den er zuvor selbst gemacht hatte. Und Abraham rief daselbst den Namen Jahwes an. Es ist gut, zurückzugehen. Geh zurück zu hast und rufe Gott an. Bitte ihn um Vergebung und er wird sich dir zuwenden. Das lerne ich aus diesem Abschnitt. Und in die Gottesferne geführt hat, herauf aus Ägypten in die Gegenwart Gottes. Unser Weg in die Gegenwart Gottes führt über Buße und wortwörtliche Umkehr. Vielleicht hast du den folgenden Satz so oder so ähnlich schon mal gehört. Und Gott bitten, dass wir uns ganz auf seine Gegenwart konzentrieren können. Das hört sich wirklich nicht schlecht an und macht ja auch Sinn, alles, was uns den Blick auf Gott trübt, beiseite zu schieben und uns ganz auf Gott auszurichten. Nur sollten wir nicht vergessen, dass wir uns Gottes Gegenwart nicht verfügbar machen können. Wir können nicht die Situation für Gott vorbereiten und dann setzt sich Gott ins gemachte Nest. Gott wendet sich uns zu. Und Schuld trübt diese Gemeinschaft. Nur in einer bereinigten Atmosphäre geschieht wahre Gemeinschaft mit Gott. Deshalb ist Umkehr nötig, bevor wir in Gottes Gegenwart treten können. Und am besten schieben wir dann solche Dinge nicht beiseite. Und wenn ich ein Problem mit Schuld habe, dann muss ich den Weg zurückgehen bis zu dem Punkt, an dem alles begann. Und durch diese Umkehr und das Bekenntnis meiner Schuld ist mir die Zuwendung Gottes sicher. Denn Gott wartet. Ich fand das Musical, letzte Woche war das, ne? Ganz großartig. In seiner Wirkung. Wie der Vater gerannt ist. Das fand ich sehr eindrücklich. Gott wartet. Und es ist an uns, uns in Ägypten umzudrehen und zu sagen, ich will den Weg wieder zurückgehen zu ihm. Und Lot mit ihm. Ich habe ja schon angedeutet, auch beim letzten Mal, Lot in Ägypten mit dem Pharao, aber legt sogleich wieder den Finger in die Wunde. Denn so sehr Abraham den Weg zurückgeht und den Punkt sucht, wo alles anfängt oder alles anfing, so sehr ist ihm die Wurzel allen Übels nicht bewusst. Lot sollte eigentlich nicht bei ihm sein. Nicht die initiale Entscheidung zum Auszug aus Ur getroffen und Lot mitgenommen, wäre das Abraham um eine Hungersnot herumgekommen, hätte Abraham nicht täuschen müssen und seine Frau zur Lüge anhalten und ihm wäre die mit der hohen Moral des Pharao erspart geblieben, die auch ein schlechtes Zeugnis seiner eigenen Beziehung mit Gott war. Und nicht zuletzt wäre er auch um die vielen Geschenke des Pharao herumgekommen, die nämlich den nächsten Punkt nach sich zogen. Und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Kleinvieh und Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beisammen wohnten, denn ihre Habe war groß. Und sie konnten nicht beisammen wohnen. Und es gab Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Lande. Ich habe gerade eben die Verkettung der Ereignisse gezeigt und die führte jetzt zu einem Problem. was anfangs wie ein Segen für Abraham wirkte, dass der Pharao ihn mit Hab und Gut überschüttet hatte, wurde nun zum Fluch. Abraham hätte sein Hab und Gut zurückgeben müssen. Es war ihm unter falschen Umständen geschenkt worden. Nicht Gott hatte ihn hier gesegnet, sondern er hatte sich alles erschlichen. Und genau das wurde dann zum Problem. Viele Menschen und viel Vieh benötigen viel Land, um für Nahrung zu sorgen. Und da Lot als eigenständiger Zweig der Familie auch Vieh und Menschen versorgen musste, wurde es zu eng. Denn was vorher durch die Hungersnot klar wurde, nämlich dass das Land auf Regen angewiesen war und nicht einen natürlich nachfließenden Wasserstrom hatte, wie Ägypten, wurde jetzt durch die Überbevölkerung in gleichem Maße herbeigeführt, Wasserknappheit. Und diese lebenswichtige Komponente wurde immer wieder in Auseinandersetzungen zwischen Abrahams und Lots Hirten umkämpft. Und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Lande. Wieder so ein kleiner Satz von Mose als Hinweis eingestreut, der uns vielleicht aufhorchen lässt. Ich habe mich gefragt, warum schreibt Mose hier, wer zu der Zeit im Lande wohnte? Aus einem Grund der historischen Genauigkeit des Textes? Möglich. Um einen Zusammenhang mit der Landeinnahme unter Josua herzustellen, jetzt schon vom Heiligen Geist vorher eingeflochten? Vielleicht. Ich vermute, dass Mose hier jedoch etwas anderes besonders deutlich machen möchte. Es ist immer eine Schande für das Zeugnis Gottes, wenn Menschen, die mit ihm in Beziehung stehen, untereinander streiten. Paulus schreibt den Korinthern, dass sie sogar vor weltlichen Gerichten um ihr Recht kämpfen, anstatt die Angelegenheiten in der Gemeinde unter Geschwistern zu regeln und in Liebe miteinander umzugehen. So auch hier. Die heidnischen Bewohner des Landes werden Zeuge, wie sich zwei Menschen streiten, die eigentlich Brüder sind. Es fällt auf, dass eines die Geschichte bis hierher schon deutlich geprägt hat. Das immer wieder unglaubwürdige Zeugnis und die Kompromissbereitschaft Abrahams. Mose macht durch seine kleinen Einwürfe hier und da immer wieder deutlich, wie sehr Abraham hinter seiner Berufung zurückbleibt. Seinen Weg mit Gott zu gehen und ihm gehorsam und ein Segen zu sein. Im Gegenteil, er wird zum Fluch seines Landes und zum Fluch des Pharao. Und er ist ein schlechtes Zeugnis für sein Leben mit Gott. Die Verheißungen, die ihm Gott gab, scheinen wenig Einfluss auf die Entscheidungen zu haben, die Abraham zu treffen hatte. Doch damit sollte jetzt Schluss sein. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch kein Gezänk sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Denn wir sind Brüder. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich mich zur Rechten wenden. Und willst du zur Rechten, so will ich mich zur Linken wenden. Endlich war es soweit. Abraham beschloss, einen Schlussstrich zu ziehen und endlich Initiative zu ergreifen. Und dabei geschieht zweierlei. Erstens, Abraham trennt sich von Lot. Abraham ist bereit, den letzten Schritt zu gehen und vollkommen im Gehorsam gegenüber Gott anzukommen. Und beachten wir hier die Argumentation, die Abraham führt. Wir sind Brüder, trenne dich doch von mir. Nicht, wir sind Brüder, lass uns einen Kompromiss finden. Ich habe mich gefragt, was wir daraus lernen können. Es gibt Momente, da reicht die reine geistliche Verwandtschaft nicht aus, um zusammenzubleiben. Ich weiß, das ist in der heutigen Zeit nicht leicht zu leben. In einer Zeit, in der das Evangelium und die Gemeinde immer mehr dem Zeitgeist angepasst werden. In der Gott so sein muss, wie wir ihn uns mit unserem humanistischen Kopf zurechtdenken. Es wird immer schwerer, eine klare Kante zu haben und zu sagen, weil wir Brüder sind, müssen wir uns trennen. Das erfordert immer mehr Mut. Ein Kompromiss in einer geistlichen Auseinandersetzung zeigt geistliche Schwachheit. Das konnten wir immer wieder sehen in Abrahams Leben bis jetzt. Gott bedingungslos zu gehorchen, das ist reif. Doch diesen wichtigen Schritt ist Abraham jetzt bereit zu gehen, da er die Zeit gekommen sieht, sich ganz in den Gehorsam gegenüber Gott zu begeben und seiner Berufung gerecht zu werden. Auf der einen Seite also die Trennung von Lot als konsequenter Schritt hin in Gottes Gegenwart und als zweites eine bedingungslose Hingabe in Gottes rechte Führung. Egal wie Lot sich entscheiden wird, Abraham wird in Gottes Hand sein und dieses Vertrauen wird durch die großzügige Geste Abrahams gegenüber Lot unterstrichen. Wir merken hier, wie ein Schritt im Gehorsam zu einer glaubwürdigen Tat führt. Wo vorher das Wandeln im Ungehorsam stattfand, war das Ergebnis ein unglaubwürdiges Leben in der Beziehung mit Gott. Jetzt, wo sich Abraham zur Trennung von Lot entscheidet, ergibt sich ganz konsequent ein Glaubensschritt im Wissen um Gottes gute Führung. Der Kontrollfreak Abraham, der noch vor dem Einzug nach Ägypten alle Eventualitäten abwog und seine Frau zur Täuschung anstachelte, gibt jetzt die Kontrolle an Gott ab und vertraut seinen Verheißungen. Kompromisse zu schließen fühlt sich teilweise echt gut an, weil es von einer Demut zeugt. Doch aus der Geschichte mit Abraham dürfen wir lernen, dass Gott unser ganzes Vertrauen und unsere ganze Hingabe fordert und belohnt. Abraham schloss im Laufe seiner Reise durch Kanaan und durch Ägypten viele Kompromisse, die ihm Schmach und Unglaubwürdigkeit brachten und seinem Umfeld großen Schaden zufügte. Ich wünsche uns, dass wir aus Abrahams mutigen Schritt selbst Mut schöpfen, Gottes Verheißungen und Gebote als eine Maßgabe wahrzunehmen, die für uns ist, in unserem Interesse, damit es uns gut geht. Denn Gott kennt uns am besten. Er hat uns geschaffen und will, dass wir in einer lebendigen Beziehung zu ihm leben. Wer Kompromisse schließt, bringt sich um die Erfüllung göttlicher Verheißungen und schadet damit nicht nur sich, sondern auch seinen Mitmenschen. Lasst uns glaubwürdig leben und ein lebendiges Zeugnis für die Hoffnung sein, die in uns wohnt. Denn die Winterbacher, Daubacher, Ippenschieder, Allenfelder, Winterburger und Bockenauer wohnen zu unserer Zeit im Lande und brauchen ein glaubhaftes, kompromissloses Zeugnis der Liebe Jesu. Wollen wir also lieber Konsequenz erleben oder konsequenter leben? Ich hoffe Letzteres. Möge Gott uns dafür Kraft, Liebe und Mut schenken. Amen.